Der gute Tag, der ist ganz schön entscheidend für die gute Nacht.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo, liebe Leute. Heute mit einem super spannenden Thema im Gesundsein-Podcast, nämlich Schlaf. Ich habe einen super tollen Experten gefunden. Herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast, Andrea Lesi.
Hi, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, dass du mich als Experte nennst und gefunden, finde ich gut, ja. Wo war ich denn?
Wo warst du denn? Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dich gefunden habe, ehrlich gesagt. Aber unser erstes Gespräch hat mich schon mal begeistert, weil du Schlaf jetzt gar nicht so wissenschaftlich unbedingt nur betrachtest, sondern du bist eigentlich mit dem, was du machst, jeden Tag auch nah am Menschen und in der Anwendung. Und ich finde das am allerwichtigsten, um wirklich, praktikable Insights irgendwie zu gewinnen, weil für mich ist das Motto ja mehr Gesundheit im Alltag. Das heißt, wie kriege ich denn das hin, dass ich im Alltag wirklich besser schlafe? Und das ist ja auch abhängig von meinem Beruf, von meiner Lebenssituation. Und dadurch, dass du eben so nah am Menschen bist, glaube ich, kannst du solche Fragen super gut beantworten. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
Gerne, gerne.
Vielleicht erzählst du uns zum Einstieg einmal, was du denn genau machst.
Das ist immer spannend, weil manchmal weiß ich selber nicht, was ich den ganzen Tag mache. Aber auf dem Papier bin ich Geschäftsführer eines eigenen Institutes, Institut für Schlaf und Regeneration. Und wir sitzen in Süddeutschland und wir haben unterschiedliche Schwerpunktbereiche. Möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, es wird ein bisschen lang gehen. Aber vom Grundsatz her sind wir auf der einen Seite in der betrieblichen Gesundheit unterwegs, beschäftigen uns viel mit der Frage der regenerativen Arbeitswelten. Also was können Unternehmen, was können die Mitarbeiter konkret tun, um vielleicht auch das Thema Schlaf, Schlafgesundheit und auch das Environment darum gut zu gestalten. Wir sind auch in der Forschung unterwegs, aber natürlich sehr viel Applied Research, also angewandte Forschung. Wir versuchen viel wissenschaftliche Erkenntnisse auch in die Praxis umzuwenden und anzuwenden sozusagen. Ja, und natürlich auch Sport, logischerweise. Spitzensport ist ein großes Tätigkeitsfeld, weil da ist natürlich die Schlafgesundheit hinsichtlich Performance natürlich ein großes Thema.
Ja, ein anderer schlauer Gast hier bei mir im Podcast, Rainer Knöller, hat nämlich gesagt, man muss Regeneration eigentlich als Teil des Trainings erkennen. Und das ist jetzt so in den letzten Jahren passiert. Und dann ist es ja super, dass ihr in dem Bereich auch dann mit eurem Wissen sozusagen unterstützt.
Ja, super. Also hat er total recht. Und ich glaube, und wenn ich das mal auf die Arbeitswelten switchen möchte, möchte ich auch immer sagen, wir haben kein Belastungsproblem, sondern wir haben ein Entlastungsproblem. Ja, das ist meine zentrale These, die ich gerne untermauere.
Ja.
Das heißt, wenn wir uns OECD-Daten anschauen, dann sehen wir ja, dass wir nicht unbedingt, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, jetzt irgendwie wahnsinnig viel arbeiten, im Vergleich zu anderen Ländern.
Genau.
Aber ich glaube schon, dass wir ein Problem damit haben, einfach mal diesen Input auch zu verarbeiten. Ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen allgemeiner.
Ja.
Und dazu gehört mitunter natürlich die Königin der Regeneration, das ist der Schlaf.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, ne, die Entlastung kommt zu kurz. Jetzt ist ja der Schlaf der wichtigste wahrscheinlich Teil der Entlastung. Aber es kommt natürlich auch eine Phase, ich sag mal, vor dem Schlaf, die auch schon entlastend sein sollte. Und das ist ja in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden, wirklich abschalten zu können, ja, weil man auch noch vor dem Schlafengehen irgendwie an den Screens klebt. Ich meine, Fernseher gibt es ja schon ewig lange.
Mhm.
Ist das aber trotzdem vergleichbar mit so einem Handyscreen zum Beispiel?
Ja, also ich meine, das ist jetzt wieder sehr, also ist natürlich, das Handy an sich ist natürlich eine ganz akute Entwicklung, wo wir natürlich merken, die Leute können gar nicht mehr davon loslassen.
Mhm.
Ja, es sind so gewisse Abhängigkeiten mittlerweile schon auch bei den jüngeren Kohorten.
Mhm.
Und natürlich hat es auch etwas mit Abschalten zu tun. Wenn wir Manager sehen oder vielleicht Führungskräfte, dann werden da E-Mails abgerufen im Bett, morgens als erstes E-Mails wiedergeholt. Und es sorgt natürlich für Stressreaktionen und für fehlende Entlastung. Aber wenn ich es ein bisschen globaler nennen würde, würde ich sagen, die Kunst des Nichtstuns.
Mm, ja?
Ja. Das sollten wir mal wieder ein bisschen
La ernähren. Deutsche Far Niente,
ja, genau.
Sagen die Italiener.
Die italienische Interpretation, das ist ja sehr, sehr spannend, weil wir einfach, glaube ich, gesamtgesellschaftlich ein bisschen verlernt haben, mal auch loszulassen und nichts zu tun.
Das auch zu wertschätzen, oder?
Genau. Wir sind natürlich in so einer Performance-Gesellschaft. Ja?
Ja.
Und ich würde immer behaupten wollen, und da kommt ja auch der Zusammenschnitt zum Sport dazu, dass wir uns nicht immer nur auf der Aktivitätsphase so konzentrieren sollten und ich sage jetzt mal, einen Termin nach dem anderen planen sollten, sondern vielleicht auch mal eine Pause planen sollten oder vielleicht auch mal eine Entlastung planen sollten. Und ich glaube, das ist wichtig, aber dazu gehört nicht nur das Verhalten des Arbeitnehmers, sondern gehört auch das Verhältnis dazu. Also was kann das Unternehmen praktisch dazu bieten, um auch richtig zu regenerieren und auch zu entlasten während der Arbeitszeit. Da gibt es natürlich tausende von Einflussfaktoren in regenerativen Arbeitswelten.
Genau, und da gibt es ja so verschiedene Ebenen, an denen man arbeiten könnte. Zum einen ist es natürlich einmal so diese Wahrnehmung überhaupt von dieser Entlastung oder dieser Entspannung von der, in der Gesellschaft, ja, dass man einmal so ein Mindset-Change auch irgendwie hinbekommt und sagt, hey, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich dieses süße Nichtstun, eben wie die Italiener sagen, wirklich als so süß empfinden und das auch als solches genießen und wertschätzen können und es auch respektieren können bei anderen zum Beispiel. Und zum anderen natürlich, was macht unsere Umgebung denn aus, ne? Also wie unterstützt sie oder wie torpediert sie vielleicht auch diese Phasen? Und da gibt es einmal natürlich unser Zuhause, sage ich mal.
Absolut.
Und die eigenen Routinen und Gewohnheiten. Und auf der anderen Ebene ist genau wie du sagst, ne, der Arbeitgeber natürlich. Ich meine, die Erwachsenen verbringen die längste Zeit ihres wachen Lebens irgendwie bei der Arbeit.
Absolut.
Ja, die meisten zumindest. Das heißt, das hat natürlich eine große Auswirkung. Du arbeitest, so wie ich es verstanden habe, hauptsächlich auch oder schwerpunktmäßig eben auf dieser Unternehmensseite, ne? Und berätst Unternehmen dabei, wie sie zum Beispiel Umgebungen schaffen können oder Systeme schaffen können, wie Menschen oder Mitarbeiter dann in dem Fall zu besserem Schlaf irgendwie kommen.
Absolut. Es sind Unternehmen auf der einen Seite. Klar sind natürlich auch viele Krankenkassen, Gesundheitskassen, die natürlich auch ein intrinsisches Interesse haben, Gesundheit zu forcieren.
Mhm.
Genau. Und so arbeiten wir. Das heißt, auf der einen Seite auf der Verhaltensebene geht viel über Vorträge, Schulungen, Workshops, wo wir von Führungsverhalten bis hin zu individuellen Gewohnheiten versuchen beizubringen, zu lernen, auch so ein bisschen den Point of Interest hinzulenken und zu sagen, Mensch, um vielleicht noch bessere Ergebnisse zu erzielen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, ihr achtet mal darauf im Team, wer ist noch ausgeschlafen. Ja, wir wissen ja, ich meine, dass Schlaf gesund ist und dass es ganz wichtig ist, dass wir ausreichend und gut schlafen, ist, glaube ich, jedem bekannt. Aber ich glaube, so ein bisschen nicht bekannt ist, dass Schlaf ganz viel auch einzahlt auf unsere emotionale Intelligenz, auf die Wahrnehmung, wie wir auch andere Menschen wahrnehmen, wie wir deren Gefühle wahrnehmen, wie wir auf Basis dessen Entscheidungen treffen. Also viel in dieser, ich sage jetzt mal, sozialen, emotionalen Ebene korreliert mit Schlaf und Schlafgesundheit. Und deshalb sollte jede Führungskraft ausgeschlafen sein oder zumindest wissen, was guter Schlaf bedeutet.
Ja, weil nicht nur die Performance, sondern am Ende auch die Kommunikation drunter leidet, die Zufriedenheit im Team, die eigenen Fähigkeiten überhaupt, ne, mit Leuten zu begegnen.
Und da haben wir ja die Gap, ne? Da haben wir die Gap. Ich glaube, ich selber war jetzt ja die letzten Jahre auch an der Deutschen Sporthochschule mit meiner eigenen Promotion beschäftigt. Das heißt, die Wissenschaft ist ja klar. Die Ergebnisse sind klar, es ist evident, wie wichtig Schlaf für alle unsere, menschlichen Prozesse ist.
Ja.
Aber die Gap für mich ist natürlich da, wie kriegen wir es transportiert? Wie kriegen wir den Hebel aus den Lehrbüchern, aus den Veröffentlichungen in die Praxis?
Ja.
Das heißt, ich kann natürlich im Unternehmen sagen und sagen, Mensch, eure Leute sollten mal besser schlafen. Mhm. Ja? Vielleicht habt ihr ein schlaffreundliches Umfeld, logisch.
Mhm.
Aber normales Unternehmen reagiert da nicht mit offenen Armen und sagt, ja klar, jetzt fangen wir hier noch alle an zu schlafen während der Arbeit, gerade auch in den Wirtschaftsbereichen.
Gerade aus dem Schwabenland kommend.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist die härteste Schule, die es gibt. Ja. Der schwäbische Unternehmer, der Patriarch. Ja, da ist ja der frühe Vogel fängt den Wurm. Das sind die klassischen Sprichworte. Ja, oder schlafen kannst du, wenn du tot bist.
Ja.
Da brauchen wir nicht drüber quatschen.
Ja.
Aber smart sind wir dann, wenn wir natürlich uns überlegen, okay, wie schaffen wir denn die optimale, und das ist wieder die Parallele zum Sport, wie output-orientiert, wie schaffen wir das optimale Umfeld, sowohl für die Menschen als auch fürs Wohlfühlen insgesamt im Unternehmen,
klar,
um den besten Output zu generieren. Und wir haben halt nun mal eine globalisierte Welt.
Mhm.
Das heißt, du hast natürlich häufig Thematiken, wo du vielleicht frühmorgens mit den asiatischen Partnern aufgrund der Zeitverschiebung telefonieren musst. Vielleicht spät in die Nacht mit den amerikanischen Partnern. Und es sorgt für Extrabelastungen, ständige Erreichbarkeiten.
Mhm,
ja? Das sind alles Dinge, Schichtarbeit, braucht man auch nicht so werden. Es gibt viele Industrieunternehmen, die arbeiten in Schichtmodellen. Es gibt, denken wir an Polizei, an Feuerwehr, an andere Bereiche, die auch in Schichtmodellen arbeiten müssen.
Mhm.
Und da müssen wir ansetzen und müssen sagen, okay, wie können wir vielleicht sogar den Impact, der einfach durch die Arbeit gegeben wird, abfedern.
Ja.
Und das macht man heute smart und intelligent und sehr strukturiert und nicht einfach, wir überlassen es dem Zufall. So machen wir es im Sport ja auch nicht mehr und sagen, naja, der Sportler XY, den schicken wir halt abends einfach ins Bett und dann lassen wir es den lieben Gott entscheiden, wie gut er schläft, wenn wir doch wissen, wie stark der Einfluss der guten Schlafqualität auf die Leistung später ist. Ja,
ja, ja, ja, absolut. Und welche Aha-Momente oder versuchst du denn dann zum Beispiel bei den Leuten, damit die Message wirklich einfach ankommt, zu generieren? Und was sind da für deine Argumente?
Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren.
Ja.
Da, wo ich angefangen habe, in diese Welt einzutauchen, dann war es natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit. Man musste vielleicht auch mit Studien, man musste vielleicht auch mit Daten argumentieren.
Ja.
Ist ja sehr häufig in der Unternehmenswelt, dass wir alles messen wollen. Ja.
Mhm.
Was sind denn dann die Keypoints? Wo sind die Zahlen, die wir dann irgendwie vor der Maßnahme, nach der Maßnahme evaluieren können?
Ja.
Wo sehen wir? Wir wollen ja alles messen, ne? Wie Ingenieure. Ja.
Ja.
Ingenieure wollen alles messen. Ja?
Ja.
Und da war das natürlich viel Arbeit, weil wir uns natürlich auch mit Performance-Daten beschäftigen mussten, auch im Unternehmensbereich, wie wir das am besten quantifizieren können. Das müssen wir heute nicht mehr, ja?
Mhm.
Weil ich glaube, das Bewusstsein sich ändert, denn jeder kennt es ja mittlerweile von sich selber.
Ja.
Ja? Und auch die Führungsmannschaften, auch die CEOs dieser Welt, die merken das, ja? Dass wenn sie drüber gehen,
mhm,
über ihre eigene Leistungsfähigkeit, dass am Ende des Tages die Performance von einem selber schwächelt.
Mhm,
ja? Und
ja,
diesen Sweet Spot zu finden zwischen maximaler Leistung und guter Regeneration und Erholung,
mhm,
das ist schon eine Kunst. Das ist nicht
ja
einfach so, ja ich kann es ja auch mit Trial and Error machen, ne? Aber
mhm,
die Gefahr, dass natürlich dann mal so ein Error einen mal auch auf die Burnout-Linie rüberschiebt, die ist schon sehr, sehr hoch.
Ja, und wenn ihr mit den Menschen, also ihr habt wahrscheinlich auch ganz bestimmte Unternehmen, die ihr berät, weil es natürlich auch im Berufsleben ganz verschiedene Berufsbilder gibt, die zum Beispiel Nachtschichten bedürfen oder andere, ich sag mal, ganz, ganz besonders irgendwie Schlafprobleme auch mit sich bringen. Was sind das so für Berufsgruppen?
Ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass ich jetzt praktisch, man würde natürlich meinen, dass natürlich die Schichtarbeit ganz oben sitzt.
Mhm.
Und es stimmt ja natürlich auch, da ist die Belastung natürlich enorm.
Ja.
Vor allem, wenn wir von Wechselschichtmodellen reden. Und natürlich vielleicht auch sogar Schichtmodelle haben, die total crazy sind für den biologischen Rhythmus.
Ja.
Da ist natürlich auch oftmals herausfordernd, das müssen wir auch so sagen, an die Menschen ranzukommen, weil die arbeiten ja nicht Schicht aus Spaß, sondern oftmals gibt es ja, und es ist ja auch das Krude am System.
Ja.
Ja? Die Gewinne werden am Ende des Tages auf die Unternehmen individualisiert.
Ja.
Und die Gesundheitsfolgekosten, die entstehen durch Schichtarbeit, werden auf die Allgemeinheit übertragen.
Ja.
Ich würde immer behaupten, wenn man die Folgekosten, die beispielsweise durch viele Jahre und Jahrzehnte Schichtarbeit entstehen, den Unternehmen auf die Rechnung schreiben würde, dann wird sich Schichtarbeit nicht mehr lohnen. Aber es
interessanter
gibt halt,
Punkt.
Es gibt aber natürlich auch einfach Bereiche, da müssen wir es machen, ich habe es ja vorher erwähnt.
Ja.
Und logischerweise gehört es auch zu einer ökonomischen Volkswirtschaft dazu, dass es auch praktiziert wird.
Ja.
Und da müssen wir halt schauen, wie können wir die Rahmenbedingungen stellen. Wie können wir die Rahmenbedingungen stellen? Das bedarf oftmals jetzt nicht irgendwelcher, keine Ahnung, also da denken dann manche, da kommt er dann her wie im Silicon Valley und macht irgendwelche verrückten Dinge, ja, Schlafhöhlen oder keine Teufel irgendwas. Nein, 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 nein. Das ist ganz einfach. Das sind einfache Dinge. Es geht um Lichtsituationen. Es geht um Möglichkeiten, auch mal die Augen zu schließen. Es geht um Verhaltensbewusstseinsmaßnahmen bei den Mitarbeitenden.
Mhm.
Das sind Themen. Aber wir haben auch einen Kunde, die Deutsche Bank als Beispiel.
Mhm.
Da geht es natürlich um andere Dinge. Ja,
mhm.
Da gibt es andere Belastungen, ganz
mhm.
andere. Die haben jetzt nichts damit zu tun, dass sie nachts arbeiten müssen. Ich habe es vorher erwähnt, natürlich in der globalisierten Welt kann das auch mal vorkommen.
Ja.
Aber natürlich sind die Impacts, die auf diese Mitarbeitenden auch eintreffen, gigantisch. E-Mails, Teams, Meetings, getaktet aneinander.
Einfach
ja,
diese Flut an Informationen.
Fehlendes Pausenmanagement.
Ja. Mhm.
Vereinbarkeit. Wenn man selber Familie und Kinder hat, weiß man, auch herausfordernd heutzutage, auch
ja.
das noch alles unter den Hut
ja.
zu bringen. Dabei irgendwo auch nicht sich selbst zu verlieren. Das sind alles Themen und das zeigt sich natürlich in den Daten, um jetzt diesen Bogen wieder zu spannen,
ja.
denn wir sehen, dass beispielsweise die insomnischen Problematiken natürlich in der Gesellschaft deutlich zunehmen.
Mhm.
Wir haben aber auch viele Schlaferkrankungen, die jetzt beispielsweise unter der Sichtbarkeit durchrennen, nehmen wir mal die obstruktive Schlafapnoe als Beispiel,
ja, ja.
gibt Restless Legs. Frauen, ein ganz wichtiges Thema auch, nehmen wir das Thema Wechseljahre, nehmen wir
ja.
das Thema Schwangerschaft.
Mhm.
Alles Themen, wo der Schlaf natürlich beeinflusst wird.
Die Hormone
wird.
Irgendwie sich
genau.
so ja, dynamisch bewegen.
Absolut, ja.
Und verändern.
Und
ja.
Natürlich hängt das zusammen. Ja?
Ja.
Die Frauen in den Wechseljahren, wenn die Östrogenlevels sich sozusagen von oben nach unten bewegen, dann hat es direkt etwas mit Schlaf und mit Melatonin und mit Schlaftiefe, mit Sleep-Onset-Latencies, mit VASOs, also Wake-Up-After-Sleep-Onsets zu tun.
Ja.
Und das spüren die Frauen ganz gewaltig.
Ja,
und,
die Erschöpfung ist dann
und wir sind dann, reden dann von zum Beispiel von Frauen, die in Führungspositionen sind und die haben damit zu tun.
Ja.
Und wenn du dann schlecht schläfst, ja,
ja,
und über viele Wochen oder Monate schlecht schläfst,
ja,
dann bist du ganz schön im Struggle. Ne?
Ja, vor allen Dingen, du fängst ja dann auch als Mensch an, auch an dir selber zu zweifeln, ne? Weil die also die Auswirkungen von schlechtem Schlaf und auch langfristig schlechtem Schlaf sind ja so divers, ja, dass du Absolut. Das ja auch häufig gar nicht so, du kannst ja vielleicht gar nicht den Finger drauflegen, weil du machst eigentlich nichts anders, aber die Schlafqualität ist trotzdem einfach so viel schlechter, dass du es einfach jeden Tag immer mehr spürst.
Genau.
Und dann, genau, also man liest ja von verschiedenen Identitäts- und Sinnkrisen und Selbstzweifeln, sogar, dass die Frauen dann irgendwie eigentlich undiagnostiziert, also ohne, dass dieses Problem wirklich so an die Oberfläche gespült wird, einfach den Job verlassen.
Absolut.
Und sagen, ich bin irgendwie nicht mehr dazu fähig, ja,
so
körperlich, psychisch.
Genau.
Und das
dann hast du jetzt genau einen richtigen Punkt genannt und auch einen wichtigen Punkt. Und gerade wenn wir jetzt von diesen großen Unternehmen sprechen, dann ist es heute ein Teil, dass wir die Mitarbeiter halten können, dass wir die Mitarbeiter motivieren können und dass wir natürlich auch neue Mitarbeiter gewinnen. Es hat dann auch viel mit der Brand des Unternehmens zu tun, was für Angebote ich da machen kann, was für Hilfestellungen.
Ja.
Und das sehe ich in meinen Kursen. Die sind halt genagelt voll. Und wenn sie digital sind, dann haben wir schnell mal 1.000 oder mehr Leute in den Vorstellungen drinnen. Weil natürlich die Menschen sich dafür interessieren und sagen, hey, ich habe das Thema, jetzt mal egal, von was wir jetzt reden, aber was kann ich denn konkret machen? Was sind denn die wirklichen, und ich glaube, da schließen wir eine Türe, die evidenzbasiert, und das ist uns immer wichtig, ich komme aus der Wissenschaft und es ist wichtig, dass wir evidenzbasiert argumentieren und jetzt nicht dann auf einmal anfangen und irgendwelche Produkte einsetzen oder was weiß ich was, wo man sagt, das schläft jetzt besser, sondern es geht da um Verhaltensweisen, es geht um Vereinbarkeiten.
Ja.
Es geht darum, wie kann ich vielleicht auch meinen Tag strukturieren, es geht auch darum, wie kann ich Pause adäquat planen und vor allem, wie nehme ich Pause auch selber wahr. Ich
meine,
wir Deutschen tendieren natürlich gerne auch dazu, noch die Pause vorm PC mit der Semmel in der Hand E-Mail beantwortend wahrzunehmen und drücken dann 12 Stunden aufs Gaspedal und wundern, dass abends der Kopf im Bett anfängt zu drehen. Ja? Mhm. Oder ich schlafe vor Erschöpfung ein. Also Erschöpfungsschlaf ist ja auch ein gigantisches Phänomen.
Mhm.
Leute schlafen dann irgendwie auf dem Sofa ein oder im Bett und wachen dann irgendwann mal nachts auf und auf einmal geht der Kopf los. Ja?
Mhm.
Und wenn sich das natürlich verfestigt, und das ist ja immer die Herausforderung dann, wenn wir später über insomnische Belastungen sprechen und es zu einer gewissen Regelmäßigkeit wird, ja, dann ist es wie das Zähneputzen am Abend.
Ja.
Du wachst immer auf.
Mhm.
Ja? Und wenn du dann immer aufwachst und ständig in diesen Struggle reinkommst, ja, dann kommst du auch selber nicht mehr raus.
Der Körper lernt das und
da kriegt eine Aufwachreaktion nachts. Ja? Und
dann
geht natürlich das übliche Thema los und irgendwann mal kommt unter Stress dazu. Ja?
Mhm.
Also immer ich, warum, wieso, weshalb. Ne?
Ja.
Und dann wird natürlich auch, und es ist doch klar, die Industrie ist ja nicht weit, wird gegoogelt, gemacht, dann gibt es natürlich viele Experten auf Social Media und dann wird natürlich das Melatonin-Spray reingenagelt und es wurden dann, weiß ich, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und es kommt noch das dazu und noch die Freaky-Brille und noch, und natürlich so. Und das siehst du ja. Und das sind ja die gesellschaftlichen Anker. Auf der einen Seite sehen wir natürlich eine deutliche Zunahme von, ich sage jetzt mal, Substanzen, um wach zu werden.
Mm.
Denken wir mal an die ganze Energy-Drink-Industrie.
Ja.
Ja, das ist natürlich schon etwas, was kokettiert mit dem, ich bin müde, okay, ich hau mal XY rein, werde ich wach. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir an der abendlichen Thematik, ich komme nicht mehr runter, ich finde nicht mehr in den Schlaf.
Mhm.
Und dann kommt die ganze andere Industrie, die dann sagt, okay, und hier hast du meinen Punkt, Punkt, Punkt und mein Punkt, Punkt, Punkt und nimm doch das Punkt, 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 dass du wieder praktisch vermeintlich besser schläfst. So.
Und dabei müsste es anders gehen.
Ja, absolut. Also wir Menschen sind biologische Systeme, der Gattung Homo sapiens. Und wir sind ja jetzt nicht 2 Tage alt und auch nicht 100 Jahre alt, sondern wir sind 300.000, 400.000 Jahre alt. Und in dieser Zeit haben wir uns gewisse Verhaltensweisen auch antrainiert. Die sind in unseren Genen fest verankert. Und wir sollten einfach vermeiden, ich sage jetzt mal, immer mehr in die falsche Richtung abzugehen.
Uns von unserer Natur eigentlich zu entfernen.
Absolut. Und das geht eigentlich, also die Schlafwissenschaft, wir sind ja immer gerne, wenn wir so in so Zeitmaschinen steigen, jeder Wissenschaftler wird ja gerne mal in so eine gewisse Zeit sich zurücktransportieren lassen. Vielleicht ist ja irgendwann mal möglich, vielleicht erlebe ich es ja noch. Und wir Schlafwissenschaftler, wir wären gerne mal so, also Edison hätte uns natürlich schon sehr stark interessiert, die Glühlampe.
Ja.
Und die Entwicklung war 1890, 1895, da hat sich viel getan.
Weil das künstliche Licht plötzlich da war.
Genau, wir sind von einem Tag-Nacht-Rhythmus, der im Wesentlichen geprägt war von hell und dunkel. Davor hat man zwar irgendwie, keine Ahnung, ein paar Talgkerzen, und aber auch immer nur die Reichen. Ne? Also die arme Bevölkerung hatte
nicht viel.
Aber
es war ja auch ein bisschen anderes Licht noch, ne?
War anderes Licht. Man hatte, glaube ich, auch eine Zeit lang so mit so Gas und so rumgemacht. Also da hat man gemeint, mit den Städten, dann pflegt man ein bisschen Gas und in den Opernhäusern dieser Welt und zündelt damit, aber war natürlich auch ziemlich gefährlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, dann war praktisch Licht eigentlich für alle verfügbar.
Mhm.
Und das hat uns natürlich von einem normalen Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang in die Häuser, in die Wohnungen, in die Industrie vor allem getrieben. Dann kam ja später auch die Industrialisierung dazu. Und das hat natürlich im Wesentlichen schon einiges verändert. Ja?
Die Natur sagt, nachts macht ihr gar nichts, wo ihr irgendwie was sehen müsstet, weil da ist einfach dunkel.
Ja.
Und wir Menschen haben angefangen zu sagen, ah doch, wir können jetzt, wir machen jetzt doch nachts.
Ja, und vor allem, wenn du dich mit Licht beschäftigst, ich meine, wir sitzen ja jetzt auch indoor,
ja.
Wir können uns beide ganz gut sehen, es ist hell.
Ja.
Also Licht hat diese kommunikative Aufgabe, aber sie hat auch eine biologische Aufgabe. Nämlich sie settelt unsere inneren Uhren,
ja,
um es jetzt mal umgangssprachlich zu sagen. Und dazu braucht es eine gewisse
Chronobiologie.
Absolut. Und sie braucht eine gewisse Stärke. Und wenn wir jetzt rausschauen, und ich finde es ja wunderbar, bei uns im Süden regnet es, hier in Berlin strahlender Sonnenschein.
Ja.
Wenn wir beide jetzt rausgehen würden und ich würde draußen hier am Vormittag 11 Uhr die Lichtstärke messen, dann würde ich draußen wahrscheinlich 10, 15, wenn nicht sogar 30.000 Lux haben.
Mhm.
Und hier drinnen haben wir vielleicht 500 Lux.
Mhm.
Und diese 500 Lux sind arbeitsrechtliche Norm in Deutschland. Das heißt, ein Arbeitsplatz, wenn der geplant wird, hat 500 Lux.
Mhm.
Und dann erkennen wir schon mal die große Differenz.
Die Diskrepanz.
Ja? Mhm. Und diese Differenz ist natürlich schon wesentlich, dass sich unsere inneren Uhren natürlich immer ein bisschen verschieben, ein bisschen später ticken. Das heißt, wir gehen abends...
Ja.
Morgens
weil
nicht
die,
ganz
weil
so
die
fit,
richtigen Cues nicht da sind, ja.
Genau,
also Leute, die jetzt im Freien arbeiten, die haben das Problem beispielsweise nicht so.
Ja, wir müssen ja jetzt nicht zwangsläufig, das wissen wir heute, wir müssen nicht zwangsläufig jetzt alle nur noch draußen arbeiten. Ich meine, jetzt haben wir wieder diesen Punkt, ne, wenn wir von Unternehmen reden, ja, das kannst du nicht einfach sagen, jetzt zu einem Porsche.
Freiluftarbeitsplätze.
Ja, wir gehen jetzt alle raus und produzieren zukünftig draußen, funktioniert nicht.
Ja.
Ja. Aber natürlich, das wissen wir heute ja ganz gut, auch aus der Chronobiologie raus, dass ich nicht zwangsläufig den ganzen Vormittag draußen verbringen muss. Es reichen manchmal 15 Minuten innerhalb der ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen.
Ja.
Und dann brauchen wir ein bisschen Tageslicht. Und wenn es der Winter ist und ich vielleicht auch früh raus muss, dann kann ich vielleicht mit einer Tageslichtlampe nacharbeiten, wenn sie mindestens 10.000 Lux hat.
Mhm.
Also solche Themen sind dann vielleicht gar nicht so... Ich sage jetzt mal oftmals realitätsfremd, einfach umzusetzen.
Ja.
Und die sind einfach unheimlich wichtig in einer Welt, in der wir uns heute bewegen.
Also das ist schon mal eine super gute Maßnahme, die ich zum Beispiel selber auch versuche. Entweder auf dem Weg in die Kita oder eben dann auf dem Weg ins Büro, dass ich mein Gesicht halt da in die Sonne halten kann. Ja, da habe ich dann diese Frischluft. Generell sage ich ja immer allen möglichen Leuten, wenn irgendwie möglich, versucht einen bewegten Arbeitsweg irgendwie zu haben, wenn es geht, ja. Weil da hast du im Grunde genommen super viele Fliegen mit einer Klappe.
Absolut.
Du hast die Bewegung, du hast die frische Luft, du hast die Sonne oder einfach mal das Tageslicht. Das ist ja schon mal gut. Und vorhin hast du noch über ein ganz spannendes Phänomen gesprochen, nämlich dass, wenn sich so Schlafprobleme, dieses plötzliche Aufwachen zum Beispiel nachts einmal eingestellt haben, dieses erschöpfte Einschlafen am Ende des Tages, ne? Und dann wirst du wach und erschreckst dich förmlich, weil du wolltest ja gar nicht einschlafen, so
absolut
ungefähr. Wie kommt man denn aus dieser Negativspirale überhaupt wieder raus? Was ist denn da so mögliches Werkzeug?
Also wir müssen jetzt unterscheiden natürlich, wie schwer diese Problematik ist. Und das müssen wir aus der Schlafmedizin ganz klar benennen. Also wir haben ja zunächst einmal, wenn wir von einer Insomnie sprechen, die ja diese Ein- und Durchschlafstörungen oder das zu frühe Aufwachen im Endeffekt umschreiben, dann sprechen wir von der Insomnie, wenn dieses Phänomen länger als 3 Monate, häufiger als 3-mal pro Woche auftritt.
Mhm.
Ja, also ist so ein bisschen der Zeitrahmen. Und dann... Mhm. Wenn das auftritt, und das werden natürlich viele der Zuhörenden vielleicht auch können, ja klar, also was sind schon 3 Monate, also schon 3 Jahre, ja, dann sollten wir schon aktiv werden. Und dann muss man schon unterscheiden, wie schwer ist der Fall. Und deswegen möchte ich auch klar mal darauf hinweisen, dass es natürlich eine Standardtherapieform da auch gibt, das ist die kognitive Verhaltenstherapie Insomnie.
Mhm.
Das ist die Standardmaßnahme, die wir durchführen können, wenn wir es medizinisch sehen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht den Zuhörern, die vielleicht nur Insomnie leiden, jetzt sagen, ja, keine Ahnung, komm, dann kauf dir mal eine Tageslichtlampe, kriegst schon wieder in Ordnung. Ne? Also wir müssen da wirklich sauber trennen. Ja, wie gesagt, diese Insomnie, kognitive Verhaltenstherapie, Insomnie. Und das musst du heute, ist mir auch ganz wichtig zu sagen, zwangsläufig nicht immer auch therapeutisch mit irgendeinem Menschen machen, sondern wir haben auch digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAs.
Mhm.
Es gibt da auch Möglichkeiten, eine Verhaltenstherapie per App zu machen, wenn die der Hausarzt auch verschreibt. Ja, und ich kann das sozusagen auch digital für mich selber dann machen. Das sind dann Teile der Psychoedukation, wir lernen Entspannungsverfahren, von der Atemtechnik bis über vielleicht progressive Muskelrelaxionen.
Ja.
Wir führen Schlaftagebuch, wir machen vielleicht sogar eine geführte Schlafrestriktion. Das heißt, wir kürzen die eigentliche Schlafzeit der betroffenen Personen ein.
Mhm.
Das heißt, wenn du vielleicht normalerweise um 10 ins Bett gehst, vielleicht um 2 aufwachst und um 5 zur Arbeit gehst, dann lassen wir dich nicht mehr um 10 ins Bett gehen, sondern gehst um 1 ins Bett und schießt um 5 auf.
Ja.
Das ist ein bisschen hardcore, ne? 4 Stunden, aber wir versuchen dann diese 4 Stunden am Stück hinzubekommen, weil der Schlafdruck dann relativ hoch ist
Ja.
Und machen das mal eine Woche oder vielleicht zwei Wochen. Mhm. Und dann kriegst du eine Stunde mehr. Und so weiter bauen wir das wieder auf.
Ja.
Also das ist jetzt mal der Teil, wenn wir wirklich von der Insomnie sprechen. Und ich möchte immer wieder sagen, das haben schon viele. Ja, und da müssen wir strukturiert rangehen.
Das heißt, da spielt auch wirklich diese mentale Konditionierung oder Rekonditionierung und aber auch die körperliche Rekonditionierung beides eine Rolle.
Ja, wenn die Insomnie dementsprechend schwer ist, ja.
Ja.
Ja. Mhm. Natürlich gibt es aber auch, und das müssen wir jetzt auch sauber filetieren, natürlich auch stressinduzierte Belastungsstörungen.
Genau.
Ja.
Mhm.
Das heißt, ganz, ganz häufig erlebe ich das durch fehlende Pausen tagsüber. Und du hast ja vorher gesagt, ne, der gute Tag, der ist ganz schön entscheidend für die gute Nacht. Es gibt keine gute Nacht.
Der gute Tag ist entscheidend für die gute Nacht. Nacht. Ja. Das ist ein toller Satz.
Ja, aber es ist so. Du wirst keine gute Nacht hinbekommen, wenn der Tag scheiße war.
Ja. Ja.
Also das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch gute Tage erleben, um gute Nächte zu haben. Und du brauchst auch wieder gute Nächte, um gute Tage zu haben. Also so läuft das.
Ja.
Und wenn du natürlich eine extreme Stressbelastung hast, und das haben wir heute natürlich bei sehr vielen Menschen, zwei Drittel der deutschen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sagen, sie sind regelmäßig müde und oder erschöpft.
Ja.
Das kommt ja nirgendwo, das kommt ja von irgendwo her.
Ja.
Ja? Und also wenn wir sozusagen diese Stressbelastungen haben und wir natürlich dann tagsüber beispielsweise keine Pausen haben, wenn wir keine, und das, ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt Siestas haben, stundenlang, aber es geht um regelmäßige, kurze Pausen, immer wieder den Input, den ich sozusagen erlebe, auch zu verarbeiten, dann ist es natürlich so, dass sich irgendwann mal das Gehirn auch meldet, und wann meldet es sich? Ja, wenn du zuhörst. Und wann kannst du zuhören? Ja, nachts, weil abends ist auch volles Programm.
Mhm.
Ja? Egal, ob es jetzt vielleicht Familie ist, egal, ob es Social Media ist, egal, ob es irgendetwas ist, du bist ja ständig nur on fire. Bis zur Schlafzimmertüre. Ja?
Ja.
Also, das sind diese ganzen
Oder sogar darüber hinaus.
Ja, absolut. Und das sind die stressinduzierten Belastungen.
Ja.
Ja? Und das kann man natürlich dann auch präventiv sehr gut in den Griff bekommen. Und da sind wir jetzt bei den Themen, die ich jetzt vorher gesagt habe.
Mhm.
Okay, da können wir jetzt wirklich mit den Menschen arbeiten und können sagen, okay, da können wir konkret die und die Themen dann machen.
Ja.
Ja? Und deswegen saubere Trennung.
Ja.
Wenn wir eine wirklich Insomnie haben, da, weißt du, wirst du nicht mit zwei Tröpfchen Melatonin nachher wieder auf dem Segel laufen und sagen, super, jetzt bin ich auch wieder total fit.
Ja.
Funktioniert nicht.
Und ich habe das Gefühl, weil ich das sowohl bei mir als auch in meinem Umfeld beobachten kann, dass das Thema nichts tun können, eigentlich auch ein riesen, ich sag mal, Kernproblem dieser ganzen, ne, hab ich einen guten Tag oder eben nicht, Thematik irgendwie ist, weil ein guter Tag besteht auch aus guten Pausen zum Beispiel,
absolut,
in denen ich ja eben einfach mal nichts tun soll.
Absolut. Es fällt den Menschen schwer.
Ja.
Übrigens haben wir jetzt schon halb mein nächstes Buch geleakt, das jetzt kommt zum Frühjahr, wo ich mich genau mit dieser Frage beschäftige, warum wir das verloren haben.
Ja.
Und es ist auch historisch total spannend, sich das zu betrachten, in welchen Epochen der Menschheit wir sozusagen das Nichtstun mal kultiviert haben. Also bei den alten Griechen war das natürlich ein totales wichtiges Thema, haben wir dann ein bisschen im Mittelalter wieder verloren und natürlich dann gänzlich verloren in der Neuzeit, weil natürlich der Takt der Industrie das natürlich nicht so wirklich planbar machen konnte. Ne?
Ja.
Also es war dann immer wichtig, Punkt, Punkt, Punkt. Und um vielleicht da auch in diesem Bild zu bleiben, ich sage das in Unternehmen immer gerne, wir sind ja das Land der Dichter und Denker. Ja? Wir haben ja ein paar ganz große Menschen hervorgebracht. Und wir sind das Land der Ingenieure.
Ja.
Auch da sind wir, glaube ich, ganz gut. Und ich komme ja aus Süddeutschland. Das ist ja für uns die oberste Auszeichnung.
Ja. Ja.
Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass das Land der Ingenieure nicht Oberhand gewinnt.
Ja.
Nämlich für die Dichter und Denker ist die Kreativität und die gelebte...
Die soll ja auch maßgeblich dem Ingenieur helfen.
Ja, natürlich. Aber die gelebte Langeweile ist etwas, was nicht wirklich planbar ist.
Ja.
Und wenn du dran denkst, wie vielleicht große Dinge entstanden sind, dann sind die manchmal nicht entstanden bei Aktivität und bei Planung, indem ich mich hinsitze und sage, so und jetzt entwickle ich was, sondern eigentlich in einem ganz komischen Umfeld, in dem man vielleicht einfach nichts gemacht hat und einfach kam eine Idee. Ne? Also das berühmte Beispiel ist ja immer, na, beim Duschen kommen einem die besten Ideen, wenn man irgendwie einfach so vor sich hin denkt und mal nichts tut und irgendwie in die gelebte Langeweile,
genau,
ist ein schöner Begriff dafür.
Ja, ja, oder das Gehirn einfach mal sich selbst überlässt, das Prozessieren einfach mal in Ruhe lässt und nicht noch mehr Input und noch mehr, jetzt musst du verarbeiten, sondern dass der Arbeitsspeicher darf dann mal ganz kurz allein bleiben.
Und jetzt kommt natürlich noch was dazu, ja. Ich meine, ich darf jetzt wir beide sagen, wir haben ein gewisses Alter.
Ja.
Du bist natürlich viel jünger als ich, aber
hallo.
Aber weißt du, wir haben ja auch eine Zeit erlebt, ohne diese massive Digitalisierung der Gesellschaft.
Genau.
Das heißt, wir wissen ja, wie es auch ist, wenn du vielleicht mal kein
mit einem Club-Handy unterwegs zu sein.
Ja, oder gar keins.
Oder
ja,
gar keins.
Oder gar keins. Ich meine, die Jugend bei mir, ich kann mich erinnern, schreibe ich auch in meinem Buch, wo die größte Errungenschaft der Gameboy war, der dann irgendwann mal kam und es war total freaky und auf einmal sind wir alle irgendwie
Bildschirm
vor dem,
dabei zu haben.
Wir sind auf diesen Dingern da irgendwie festgehangen.
Ja.
Aber ich will sagen, dieses Gefühl, dass diese Langeweile, dieses Nichtstun praktisch auch so befruchtend sein kann.
Ja.
Das kann natürlich die Jugend, die jetzt rauskommt, und es ist ja keine Jugend mehr. Also ich muss mich manchmal immer selber wieder zwicken, auch wenn ich an der Uni bin, ne, in den Vorlesungen. Und das sind ja jetzt keine Kinder mehr.
Ja.
Das sind ja mittlerweile auch schon Erwachsene. Ja, also diese Zeit nur noch kennen mit digitalen Helferlein.
Mhm.
Und da ist natürlich eine große Herausforderung, genau diesen Switch. Und wenn wir dann von zukünftigen Arbeitswelten sprechen, wie schaffen wir es? Und jetzt kommen ja, es beschleunigt sich ja jetzt immer mehr. Ne?
Ja.
AI etc. pp. Wie schaffen wir es, da uns, unserer eigenen Biologie überhaupt noch Herr zu sein?
Ja.
Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und das hat sehr viel damit zu tun, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, mit Regeneration, mit Recovery, mit Aufladen des eigenen Akkus.
Ja. Ja, wir haben einfach zu viele Sachen erfunden, die unsere Biologie einfach maximal herausfordern und da auch einen ganz anderen, ich sag mal, Selbstregulationsmechanismus irgendwie einfordern, den wir, glaube ich, erst so entwickeln müssen.
Spannendes Thema finde ich da in diesem Zusammenhang auch diesen Additive Bias.
Mhm.
Also es gibt diesen additiven Bias sozusagen auf Deutsch, wo man meint, wenn man immer etwas Neues hinzufügt, wird es leichter.
Mhm.
Und wir lernen ja in der Schule auch erst addieren als subtrahieren.
Mhm.
Und wir haben ja mittlerweile für alles irgendeine App.
Ja.
Keine Ahnung, deine Waschmaschine daheim, kann ich jetzt ein gutes Beispiel bei mir erzählen, und meine Spülmaschine, irgendwas kaputt gegangen, weiß der Teufel war es, dann kam der Monteur und der sagte zu mir, oh, da wurde ja gar kein Update gefahren.
Mhm.
Dann sage ich ja, wieso muss ich nach meiner Spülmaschine Update fahren? weil das ist ja hier so ein intelligentes Teil und dann muss halt ab und zu auf der App diese Software aktualisieren. Und dann sage ich ja, der ist crazy, ne? Also wieso muss ich
die alte Miele läuft auch seit 30 Jahren.
Ja, aber ich will eins damit sagen. Wir haben natürlich mittlerweile für alles irgendwelche vermeintliche Helfer, auch beim Schlafen.
Ja.
Wir kommen vielleicht noch auf das Thema Tracking und sowas.
Wearables wollte ich dich auch noch dazu
also
fragen.
Also das heißt, wir haben unheimlich viel aber wir sind so mittlerweile auch dann gedanklich damit beschäftigt, diese ganzen Dinge immer am Laufen zu halten.
Ja.
Ja? Und haben dann eigentlich gar keine Zeit fürs Wesentliche. So häufig natürlich auch mit Trackern und mit anderen Dingen, ja, dass sie uns so unter Druck setzen, dass wir dann eigentlich das sehr analoge Schlafen gar nicht mehr hinbekommen, weil wir so digitalisieren. Und wir haben natürlich dafür auch ein Phänomen in der Schlafwissenschaft. Die Orthosomnia ist im Endeffekt ein Phänomen, das beschreibt, dass Menschen durch die ständige Optimierung ihres Schlafes immer schlechter werden. Ne?
Mhm.
Und das Gefühl, dass ich sozusagen schlecht schlafe, so groß wird, dass ich dann tatsächlich gar nicht mehr gut schlafen kann.
Klar, weil diese ganze mentale Beschäftigung mit dem Thema natürlich auch so eine gewisse Nervosität und
natürlich.
Ja, und ich sag mal, da geht die Lockerheit verloren, ne? Und die Natürlichkeit.
Ganz genau. Und natürlich auch ein bisschen getrieben. Ich meine, ist natürlich auch die Sportindustrie und auch die sportliche Welten. Da geht es natürlich um Performance, um immer mehr. Aber wenn wir uns die Ernährungsthemen anschauen, dann wissen wir ja, dass ja die vergangenen Jahre und Jahrzehnte logischerweise immer wieder ein neuer Trend geboren wurde.
Mhm.
Und wir schauen uns die Bewegung an und da auch, ja, immer wieder, mach mal das, tu mal das und die Muskelgruppe und das.
Mhm.
Aber beim Schlaf ist halt ein bisschen anders. Wir sind hier nicht in diesem Performance-Level drinnen, im Sinne von, dass wir sagen, Mensch, wir müssen hier ständig optimieren und wir können, also kann ja kein Mensch sagen, er geht jetzt abends ins Bett und er macht irgendwie mehr Tiefschlaf und heute Abend mehr REM-Schlaf.
Ja.
Und heute Abend will ich also mal weniger aufwachen und ich gebe mal 20% mehr und alles ist ja
ich gebe mal 20% mehr. Das funktioniert nicht.
Und das macht es natürlich auch hard to handle.
Ja.
Aber auch gleichzeitig gibt es natürlich dann auch viele Propheten, die natürlich dann da reinreden und sagen, naja, geht dann schon irgendwie und dann macht man sich selber da wirklich verrückt. Ne? Das ist halt leider so.
In welchen Momenten sagst du denn aber, weil du jetzt gerade ja nicht so positiv, sag ich mal, über Wearables und diese ganze Entwicklung gesprochen hast, würdest du denn trotzdem sagen, dass es Momente gibt, wo der Einsatz von solchen Trackern aber sinnvoll sein könnte?
Ja, absolut. Also ich bin, soll jetzt bitte nicht so rüberkommen, ich bin absolut ein großer Freund von Zahlen.
Ich habe mir schon gedacht, dass du da ein bisschen ausgewogener
seit 7 Jahren Aura-Ring, also ich war natürlich auch von der ersten Stunde. Haben wir Werbung gemacht. Ja?
Ich habe auch schon vorhin Miele gesagt.
Achso, nochmal. Danke nochmal an der Stelle, dass Sie uns im Podcast unterstützt. Ja, also ich bin natürlich ein großer Fan, egal, auch Polar, Garmin und wie sie alle heißen. Das ist schon ganz gut. So, wir müssen uns zwei Fragen stellen. Mhm. Das eine ist natürlich, welche Daten werden erhoben und was tun wir daraus ableiten? Mhm. Ja, wenn wir von Daten reden, wie beispielsweise der Zu-Bett-Geh- und der Aufstehzeit, mhm. Resting Heart Rates,
ja.
dann, oder manche HRV, also HRV-Parameter, mhm. ja, wobei auch da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber
ja.
grundsätzlich sind es ja gute Daten.
Ja.
Und die kann ich gut verwerten und ja. mit denen kann ich arbeiten. So. Aber wenn ich natürlich anfange mit Schlafphasen-Approximationen, das mhm. heißt, ich nehme aus diesem ganzen Datenpool und lege einen Algorithmus drüber und sage, okay, wie viel Prozent Tiefschlaf war das? Dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir aktuell im Moment so bei Akkuranzen sind von vielleicht 60-70%
mhm.
im Vergleich zur Polysomnographie, also Hirnwellendiagnostik, ja, wo wir die Schlafphasen exakt bestimmen.
Und in einem Schlaflabor beispielsweise. Ne?
Als ja. Beispiel. Mhm. Wir können es mittlerweile auch mobil machen. Mhm. Also das geht dann auch mobil, aber wir brauchen die Hirnwellen.
Ja.
Ja? Und das ist das, was ich meine. Da müssen wir aufpassen und uns nicht zu sehr auf diese Daten verlassen, auch wenn diese Daten natürlich immer besser werden. Vor 5-6 Jahren hätte ich gesagt, da kannst du auch eine Münze werfen,
mhm.
welche Schlafphase der trackt. Ja?
Mhm.
Mittlerweile wird es besser. Und ich bin auch 100% davon überzeugt, dass wir vielleicht in 5 Jahren dann hier schon sitzen und sagen, hey, das macht schon ganz schöne Fortschritte.
Mhm.
Aber aufpassen, ich habe das so häufig, dass Klienten und Klientinnen, Patienten, Patientinnen mir ins Gespräch gehen und sagen, meine Smartwatch sagt, ich habe nur 10% Tiefschlaf. Mir geht es ganz übel und ich habe gehört, wie wichtig Schlaf war und ich schlafe so schlecht und werde ich jetzt dement. Ja? Mhm. Oder also,
dann macht das Angst und nervös.
Genau, und das betrifft unheimlich viele.
Mhm.
Ja? Und da müssen wir halt vorsichtig sein und uns wirklich überlegen, okay, wie exakt und wo nehmen wir die Datenpunkte auf. Also es gibt sehr, sehr gute Daten, die wir verwenden können, die vielleicht auch viel zu wenig, würde ich behaupten wollen, in der Schlafmedizin verwendet werden, hinsichtlich vielleicht auch zu sagen, Mensch, nimm doch mal den Parameter und beobachte den mal ein bisschen. Also Ruhepuls, Resting Heart Rate, wunderbarer Parameter. Wenn du abends, ich sage jetzt mal, 2-3 Bierchen trinkst oder vielleicht ein Gläschen Wein, dann siehst du da sofort etwas, was sich verändert.
Mhm.
Und du wirst dann merken, wie dein Körper sich logischerweise damit beschäftigt, zu entgiften und immer wieder schauen muss, wie kriegt er denn das raus? Die Heartrate wird erhöht sein. Wie kriege ich es runter? Deine Herzratenvariabilität, die wird sich einschränken. Also das sind dann Themen, wo jeder dann mit sich arbeiten kann und sagt dann, hey, ho, da habe ich vielleicht ein bisschen etwas drüber gemacht oder es hat einen stressigen Tag und so. Ne?
Ja.
Also gute Parameter. Und es gibt weniger gute. Und die zweite Thematik ist natürlich, wie bin ich als Mensch? Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu betrachten. Nicht jeder Mensch, ich meine, wir leben natürlich so ein bisschen, du vielleicht auch, in dieser Performance-Bubble, wo wir natürlich mit Menschen zu tun haben, die vielleicht eine gewisse Bildung haben, die vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten haben, die vielleicht nicht alleinerziehend sind und in Schicht arbeiten. Ja?
Mhm.
Also wir müssen immer mal schauen, von wem reden wir und reden wir gesamtgesellschaftlich oder reden wir von einer gewissen Elite.
Mhm.
So, wenn ich es gesamtgesellschaftlich bewerten würde, dann haben nicht viele eine Ahnung, was sind jetzt Tiefschlafphasen, was sagt jetzt die Uhr und wieso habe ich jetzt, Ja, und das macht die natürlich total kirre.
Ist ja in dem Fall vielleicht auch gar nicht wichtig oder relevant. Ja?
Genau, exakt.
Ja.
Aber die Uhr zeigt halt dann, hey, du bist Schlechtschläfer.
Mhm.
Oder, ja, du hast den Mangel. Du bist schlecht, du bist dein BMI, dein Bewegungsverhalten, alles mies. Du bist im Endeffekt, ne? Und ich habe es ja gerade erwähnt, es gibt einfach, und die möchte ich immer wieder klar benennen, und das, wenn wir die Schlafgesundheit und uns die Daten anschauen, dann sehen wir das, dass es einfach Personengruppen auch gibt, die im Endeffekt besonders davon betroffen sind, nicht ausreichend und gut zu schlafen.
Mhm.
Und das sind Personengruppen, das kann man am Einkommen sehen.
Mhm.
Je niedriger das Einkommen ist, desto schlechter wird das.
Mhm.
Wir sehen es, ich habe es gerade erwähnt, alleinerziehende Menschen. Ja? Respekt, wenn da jemand 2 Kinder hat, hat einen Vollzeitjob, muss irgendwie den Kopf übers Wasser halten. Und wir philosophieren manchmal über Longevity und irgendeinen Murks. Ja?
Und
das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder unterstreichen will. Von wem reden wir? Und das hat dann auch etwas mit Trackern oder mit anderen Dingen zu tun, die ja logischerweise mittlerweile auch im Low-Budget-Segment, ich meine, kannst du heute auch beim Discounter dir so ein einfaches Ding für, und dann rennst du damit rum und wirst von den Daten erschlagen. Und deshalb immer bitte Vorsicht. Es gibt eine sehr, sehr gute Seite. Es gibt auch immer 2 Seiten der Medaille.
Und die Erkenntnis für mich, wenn man weiß, man schläft schlecht, dass man vielleicht nicht anfängt, direkt am Schlaf irgendwas zu drehen, sondern dass man sich den Tag anschaut und überlegt, was kann ich zuerst in meinem Tag verändern, weil es ist ja eben dieser Teufelskreis. Habe ich einen schlechten Tag, habe ich eine schlechte Nacht? Der nächste Tag wird noch schlechter, weil ich eine schlechte Nacht hatte und so weiter und so fort.
Und da brauchst du Hilfe. Weißt genau. Du, da fahre ich direkt, da brauchst du Hilfe. Und das ist genau das, wo wir natürlich auch reingehen und wo ich immer wieder sage, wenn wir uns als Applied Research sehen und wenn wir sagen, wir sind anwendungsorientiert, wir müssen in die Lebensräume der Menschen.
Genau.
So, wir müssen dahin, wo es ist. Und deswegen arbeite ich von Schulen über Universitäten, Unternehmen, Kommunen. Wir betreuen viele Städte zur Schlafgesundheit, ob das jetzt Leverkusen ist. Wir haben in Flensburg, in Halle an der Saale, Leipzig, Stuttgart, wir waren überall, ja. Natürlich, wir müssen dahin, wo die Menschen sind, ja, weil wir müssen die dort abholen. Ich habe gesagt, die Bubble, die oben sitzt, klar, die informiert sich, die weiß ganz genau, die hat vielleicht LinkedIn, die hat vielleicht irgendwelche anderen Themen und kann natürlich auch, ich sage jetzt mal, gut von böse unterscheiden, ja, und holt sich die Informationen. Aber eine ganz große Bubble, wenn ich mit einem Schichtarbeitenden rede, ich habe es gerade vorher gesagt, der arbeitet ja nicht Schicht, weil er sagt, naja, arbeite ich halt gern Schicht, sondern er arbeitet Schicht, damit er mehr Geld hat am Ende des Tages. Das ist ein finanzieller Anreiz. Der Staat fördert es ja. Und den, da muss ich ran. Und wenn ich mit der Personengruppe über Gesundheit rede, dann muss ich auch konsternieren, dass natürlich häufig das Bewusstsein dort nicht so hoch ist. Das ist einfach so. Das ist ein ganz anderer Lebenshorizont. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Ja? Und das ist dann wichtig, da reinzugehen und Angebote zu geben.
Und da kommen ja dann eben auch die vielleicht neuen Incentives für Unternehmen auch ins Spiel. Ne? Wie du gesagt hast, diese Externalitäten, diese klassischen Sachen, die aus einer wirtschaftlichen Tätigkeit dann eigentlich auf Kosten der Gesellschaft entstehen, dass man da irgendwie vielleicht auch einen Mechanismus schafft, wo man sagt, das muss hier korrigiert werden. Also ich als Volkswirtin schaue immer genau auf diese, aus dieser Metaebene auch auf diese Sachen und habe da immer so Lösungsideen. Und da muss eigentlich die Gesellschaft, die Politik irgendwie aktiv werden und sagen, ne, gesund müssen wir alle bleiben, weil ich meine, wir sehen es ja die ganze Zeit, dass der Kostenblock in unserem Bundesbudget absolut eskaliert und Schlaf ist da sicherlich einer der großen Hebel.
Ich würde behaupten wollen, dass sich das sicherlich von alleine regeln wird irgendwann mal, weil du sagst es richtig, das System wird so nicht mehr funktionieren. Und ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Ich bin ja schon froh, dass wir mittlerweile ein ganz strukturiertes oder ein strukturierteres betriebliches Gesundheitsmanagement haben. Ich habe ja gerade erwähnt, als ich da vor 15 Jahren die erstmalig aufgeschlagen bin, da habe ich A, den Begriff selber noch nie gehört und B, wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Mittlerweile nimmt es ja immer strukturiertere Formen an. Wir hatten ein bisschen Rückschläge während Corona logischerweise, weil auf einmal dann gar keine Leute mehr im Unternehmen waren. Man muss mal um Himmels Willen, wie kriegen wir die jetzt aus den Homeoffices praktisch gesundheitlich educated, aber das wird irgendwann mal kommen, weil ich davon hundertprozentig überzeugt bin, dass das System selber entlastet werden muss und dann werden die Unternehmen einen Teil dazu beitragen müssen. Das ist auch richtig, weil ich davon überzeugt bin, dass natürlich auch die Unternehmen sehr stark davon profitieren. Ja, ich kann es natürlich für meinen Bereich sehr gut quantifizieren. Wir haben ganz gute Daten, die im Endeffekt auch volkswirtschaftlich belegen, wie hoch der Schaden durch Schlaf ist oder durch fehlende Schlafgesundheit, wie hoch die Ausfallraten sind für Mitarbeitende, Produktionsfehler, Arbeitsunfälle etc. pp. Das sind natürlich alles Themen. Aber um auf den Eingangspunkt zurückzukommen, die Unternehmen werden da einen größeren Beitrag in der Zukunft leisten müssen. Ja, müssen, glaube ich. Und deshalb wird sich das System von allein dann irgendwann mal regulieren können. Inwieweit und welche konkreten Aufgaben dann auf die Unternehmen zukommen, darüber können wir dann treffend diskutieren.
Ja.
Aber ich habe es ja gerade erwähnt und du hast am Eingang ja gesagt, die meiste Zeit des Tages verbringen die meisten Menschen vor Ort dort ihre Thematik. Und deshalb glaube ich auch, dass einerseits die Prävention ein ganz wichtiger Schlüssel ist.
Ja.
Das heißt, zu schauen, wie kriege ich dann jemanden, der sich für Gesundheitsthemen gar nicht so sehr interessiert, auch motiviert, vor allem motiviert, ja, nicht gelehrt, sondern motiviert. Und auf der anderen Seite, wie kriege ich einen Schichtarbeiter, der wirklich durch seine Arbeit natürlich, und der kann ja seinen Schlaf ja gar nicht beeinflussen. Ne? Also ein Schichtarbeiter kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt um 10 ins Bett und stehe um 6 auf. Das heißt, seine Schlafgesundheit wird durchs Unternehmen vorgegeben, ja, je nachdem, welche Schicht er machen muss. Und jeder, der mal eine Nacht durchgemacht hat und am nächsten Morgen schlafen will, der weiß, was los ist. Da wünschen wir uns natürlich auch von politischer Seite, dass vielleicht auch, naja, du kriegst ja an jeder Maschine eine Sicherheitsunterweisung, bevor du sie bedienen sollst. Und wenn du noch in der Schicht arbeitest, solltest du mindestens auch vielleicht jährlich mal eine Unterweisung bekommen. Hey, hör mal zu, neben der betriebsärztlichen Thematik, was kann ich denn präventiv machen, dass ich nicht in ein Schichtarbeitersyndrom reinrutsche. Ich will aber auch jetzt positiv erwähnen, weil ich will nicht immer so ins Jammern kommen und ins Beklagen, ne? Nicht, dass es immer so rüberkommt. Ich will sehr positiv erwähnen, wir arbeiten ja auch mit sehr vielen Unternehmen und Industrie zusammen, dass es auch den eigenen Anreiz dann gibt, dass die dann sagen von intrinsisch, hey, wir merken, das sind hohe Ausfallzahlen oder wir haben Mitarbeiterbefragungen und wir müssen was machen.
Ja.
Wir müssen was machen, das können wir machen. Und das ist ja auch positiv, dass die dann im Endeffekt schon von alleine im Endeffekt machen. Aber das große Ganze, volkswirtschaftlich, Makroebene, das muss gesteuert werden und es wird sich irgendwann mal regulieren müssen, weil
Jetzt hoffe ich natürlich, dass irgendwer, der da irgendwie an einem Hebel sitzt, mithört. Aber nichtsdestotrotz
richtet sich... Grüße an den Herrn Merz.
Aber nichtsdestotrotz richtet sich ja der Podcast hauptsächlich auch an die Menschen und ihren individuellen, ich sag mal, Spielraum, was sie selbst in Eigenverantwortung, selbst ermächtigt sozusagen tun können. Du siehst ja jetzt auch viel und sprichst viele Menschen mit Schlafproblemen oder auch kein Schlafproblem. Aber was können denn so drei ganz allgemeine Tipps sein von dir jetzt als Experte, die eigentlich jeder so umsetzen könnte, sollte, um zum einen das Thema, also ich sag mal Schlaf, aber natürlich auch dann auf den Tag bezogen vielleicht, die Nacht optimieren könnte.
Du musst nur drei hören.
Ja, gib mir so viel du möchtest.
Ich hab so eine eigene Grafik, die verwende ich immer ganz so aufgebaut wie so ein Kreis. Ne?
Ja.
Das ist jetzt guter Schlaf und dann wird es immer breiter.
Ja.
Vielleicht der erste Tipp, ganz einfach, bei der Ernährung haben wir ja drei Makronährstoffe. Ja?
Ja.
Wir haben im Endeffekt Fette, Öle, wir haben Kohlenhydrate, wir haben Proteine. Und beim Schlaf würde ich mal sagen, merken wir uns QQRT, also QQRT, als Abkürzungen, die im Endeffekt im Wesentlichen unseren Schlaf bilden. Also eines erste Q ist Qualität.
Mhm.
Ja? Wir müssen achten darauf, dass unser Schlaf möglichst Schlaf ist. Das heißt, wir messen es in der Schlafmedizin mit der sogenannten Schlafeffizienz. Das heißt, die Zeit, die ich im Bett bringe, sollte ich schlafen.
Mhm.
Werte von über 85% sind okay und gut. Alles drunter müssen wir mal rangehen.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel 8 Stunden im Bett liege, aber nur 4 Stunden davon schlafe oder 5 Stunden, ist nicht so gut.
Mhm. Genau, weil ich vielleicht Einschlafprobleme habe, Durchschlafprobleme etc.
Mhm.
Das zweite ist Quantität. 95% der Menschen, also die Schlafdauer, ist in der Gesellschaft verteilt wie die T-Shirt-Größe.
Mhm.
Es gibt Kurzschläfer und Langschläfer, also nicht Frühaufsteher und Langschläfer, haben wir schon wieder so ein Wortspiel, was total freaky ist. Es gibt Kurzschläfer und Langschläfer. Ne? Der Langschläfer ist nicht fauler, sondern er hat einfach einen höheren Schlafbedarf.
Mhm.
Zwischen 7 und 9 Stunden.
Mhm.
95%.
Mhm.
So. Und dann muss ich mal schauen, im Urlaub oder sonst wann bin ich denn ausreichend mit Schlaf bedient? Und muss diese Quantität erreichen.
Mhm.
Ja, da muss ich mich selbst ein bisschen regulieren. 7 bis 9 Stunden. Es gibt manche, die kommen auch mit 6,5 zurecht.
Mhm.
Ja, es gibt vielleicht auch, in der Wissenschaft reden wir immer sehr, es gibt auch eine genetische Disposition, dass es ganz, ganz kurze Schläfer wohl gibt. Ich habe noch keinen, also falls jemand hört, ne, der irgendwie mit 5 Stunden jede Nacht.
Meldet euch,
ja.
Ihr seid total spannend.
Das Labor ist offen, ja. Ich will euch untersuchen. Also, das gibt es wohl auch, aber ich habe noch keinen in meinen 20 Jahren gefunden oder keine. Aber vielleicht meldet sich jemand.
Ja.
Nochmal zum Thema zurück. Das zweite Q, Quantität. Achtet auf die ausreichende Schlafdauer. Das dritte R steht für Regularity oder Regelmäßigkeit.
Mhm.
Ähnliche Zu-Bett-Geht-Zeiten, ähnliche Aufstehzeiten. Auch am Wochenende. Wobei es natürlich auch da ein bisschen zu differenzieren
ist. Es darf Ausschläge geben für den Spaß, oder?
Der Spaß ist immer gut. Das ist ja wie mit allen Themen. Ein bisschen Alkohol, auch mal über die Stränge, das gehört zum Leben dazu. Und gibt ja auch gesundheitliche Faktoren, die da positiv sind. In Gemeinschaften, viel Lachen,
lädt die
Freude.
Sozialen Batterien auf.
Also, wunderbar. Ich rede ja immer, denken wir an Pareto, ne? 80%.
Balance.
80% der Zeit, 20% können wir auch mal ein paar Stupid Things machen, gehört zum Leben dazu, ne? Also, zurück Regelmäßigkeit. Wir wissen heute, dass der Indikator der Regelmäßigkeit fast so stark ist wie der Indikator der Quantität.
Mhm.
Das heißt, er zählt für die eigene Schlafgesundheit fast so stark wie die eigentliche Dauer.
Interessant.
Regelmäßigkeit, ja. Da haben wir große Herausforderungen, vor allem wenn wir in die jungen Populationen reingehen, durch frühe Schulstarts. Problematisch, ja. Also all diese Dinge, wir wollen nicht ablenken, ist ein großes Thema. Und das T steht für Timing. Und das soll so ein bisschen den Chronotyp, wir haben es ja angeschnitten, widerspiegeln.
Ja.
Die Menschen organisieren sich meistens irgendwann mal selber, was so ein bisschen ihrem Chronotyp entspricht. Ja.
Ja.
Denken wir mal an die Gruppe der beispielsweise Programmierer.
Mhm.
Ja, die sind ja meistens Eulen. Ne? Die sind immer sehr spät, abends noch aktiv.
Die machen die freiwilligen Nachtschichten.
Ja, genau, die sind einfach arm. Ne? Ich habe ja viel auch in Köln mit Gamern gearbeitet, mit E-Sportlern.
Ja.
Das sind natürlich Menschen, die gerne abends und nachts vor dem PC sitzen, da gut spielen. Aber nochmal zurück, ich muss ein bisschen... Beware of your chronotype. Ich muss ein bisschen schauen, was für ein Typ bin ich, wie ticke ich. Und danach muss ich ein bisschen auch mein Leben richten, wenn ich es damit richten kann. Aber wenn ich natürlich auch von 8 to 5 arbeite, dann schaue ich mir halt auch, hey, wann lege ich mir meine Termine rein?
Ja.
Wenn ich eine Eule bin, vielleicht nicht gleich morgens, ne? Wenn ich selber bestimmen kann, die Hardcore-Termine, vielleicht die eher später.
Ja.
Und also all diese Themen, so ein bisschen beware of this, ist ganz wichtig und bildet den Tag. Also QQRT, das ist schon ein bisschen die
Qualität,
Base.
Qualität, Quantität, Regularität und Timing.
Genau.
Mega.
Ganz einfach,
super,
kann sich jeder
Tipp.
Merken und einfach aufschreiben, total easy. Und dann kommen wir, wenn wir jetzt diesen Ring nach außen gehen, den ich vorher beschrieben habe, dieses Diagramm, das ich immer gerne verwende, dann können wir uns natürlich logischerweise drum überlegen, wie sieht es aus mit Ernährung?
Mhm.
Wie sieht es aus mit der Bewegung?
Mhm.
Ich habe ja gesagt, ich habe meine Wissenschaft ist zu Hause in der Sporthochschule. die Daten sind erdrückend.
Mhm.
Und zwar einmalseits dahingehend, dass wir uns immer weniger bewegen.
Ja.
Und jetzt kommen wir wieder aus unserer Bubble raus. Ne? In unserer Bubble, wo wir unterwegs sind im Performance-Bereich oder vielleicht auch im Sport und so. Ne? Oh, wie kannst du denn? Wir gibt's doch gar nicht. Wir sind doch immer aktiv und wir rennen doch alle rum und wir joggen. Und wir sagen, ja, aber gesamtgesellschaftlich nicht.
Ja.
Die Sitzzeiten nehmen immer höher zu.
Ja.
Und was das Schlimme ist, die Kohorten werden jünger.
Mhm.
Wir haben mittlerweile Grundschulthematiken.
Ja.
Im Kindergarten sehen wir das. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also
ja,
Bewegungsverhalten.
Das spielt ja auch nicht nur mit dem, ich sag mal, das sind alles so, die Zusammenhänge sind halt riesig, ja, weil
absolut.
Du hast, Bewegung beeinflusst nicht nur Schlafqualität, sondern auch die Gehirnentwicklung, ja. Gerade
absolut.
Wenn wir über die jüngeren Kohorten sprechen.
Absolut.
Ich hatte auch einen ganz anderen spannenden Gast, Sportwissenschaftler, den Stefan Schneider, hier zu Gast.
Ja.
Mit dem habe ich eben genau darüber gesprochen, ja. Was macht denn Bewegung neurophysiologisch? Was sind da so die Zusammenhänge und ganz spannende Studien, ja? Wie viel besser die Kinder in der Schule auch Aufgaben lösen können, sich konzentrieren können,
absolut.
Wenn sie regelmäßige Bewegungseinheiten haben.
Aber dann schauen wir uns halt mal an, was mit den Sportthemen in der Schule passiert.
Ja, werden maximal vernachlässigt.
Genau.
Ja.
Und natürlich auch, was haben wir in den Arbeitswelten für Möglichkeiten?
Ja.
Und da rede ich jetzt nicht vom Laufband, das ich dann unter den Bürotisch stelle und die Leute dann denken, um Himmels Willen, jetzt bin ich ein Hamster.
Also
da merkst du, ne? Ich meine, und wir wissen ja die Daten.
Da wird das Hamsterrad wirklich real.
Aber Bewegungsverhalten beeinflusst den Schlaf. Das heißt, mit jedem Schritt, mit jeder Aktivität habe ich auch Einfluss beispielsweise auf die Tiefschlafphase. Aber auch auf die Quantität, auf die reine Schlafdauer.
Ja.
Das ist halt einfach so. Und andersrum wieder, das ist eine bidirektionale Verbindung, ich brauche den guten Schlaf, um natürlich auch mich gut zu bewegen. Das ist ja gerade das Problem, ich habe es vorher gesagt. Vielleicht von Kohorten, die nicht die Möglichkeit haben oder nicht das Bewusstsein haben, die schlafen dann vielleicht schlecht. Und was passiert denn, wenn wir schlecht schlafen? Ja, im Verhältnis zum Thema Bewegung, ja, ich sage immer, der Magnetismus des Sofas nimmt zu.
Ja.
Ich habe keine Lust auf Bewegung, wenn ich unausgeschlafen bin.
Ja.
Zweiter Faktor ist, es gibt zwei Hormone, Leptin und Ghrelin. Das eine ist Sättigung und das andere ist Hunger. Also Ghrelin Hunger, Leptin Sättigung. Und diese beiden Parameter verändern sich im Blut nach einer Nacht mit weniger als 5 Stunden schon.
Mhm.
Das heißt, ich esse mehr und bin später satt und gleichzeitig in Summe nehme ich auch mehr Kalorien auf.
Ein Teufelskreis.
Absolut. Und dann haben wir natürlich diese üblichen Thematiken, die dann auch noch mit reinzahlen, die dementsprechend auch noch dazukommen. Ja, wie zum Beispiel, dass natürlich dann die Ernährungsentscheidungen anders sind. Ja, wenn ich unausgeschlafen bin, können wir ja sehen, heute in Berlin, gucken wir mal, wenn die Menschen heute Nacht aus dem Club rauskommen, wo gehen die hin zum Essen?
Ja,
die sind ja alle schlafdepriviert.
Die essen
ja
keinen Salat.
Ja, klar. Weil der Körper, jetzt sind wir wieder in der Evolution drinnen, logischerweise sagt, wenn jemand schlafdepriviert ist, ist es ein Risikozustand für Leib und Leben. Und somit werden schnell hochkalorische, fetthaltige Lebensmittel bevorzugt. Ich habe mehr Appetit auf diese Lebensmittel. Alles in Studien. Da gibt es tolle Versuchsaufbauten, wie so etwas nachgestellt wird. Deswegen immer Props an die Scientists.
Ja.
Was man da wirklich theoretisch auch aufbaut, dann weiß man das. Wir greifen dann zu anderen Lebensmitteln.
Ja.
Und dann merkt man jetzt schon, wie das zusammenhängt und wie wir dann versuchen, mit konkreten Maßnahmen da reinzugehen. Und dann ein wichtiger Punkt noch, und dann höre ich auch schon auf, dann haben wir so ein bisschen die Inner Circles geklärt, ist noch Licht.
Ja.
Licht ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, sowohl vielleicht auch hier als zentrale Botschaft, wir haben zu dunkle Tage und zu helle Nächte.
Mm.
Wir haben zu dunkle Tage und zu helle Nächte. Also müssen wir schauen, wie kriegen wir die Tage heller.
Mm.
Jetzt haben wir vorher gesagt, wir können nicht alle Leute jetzt auf die Straße schicken, aber es fängt zunächst einmal im Weg zur Arbeit an.
Genau.
Hat aber dann auch mit zu tun, wie beleuchte ich meinen Arbeitsplatz. Also Lichtverhältnisse sind abhängig davon, was für eine Lampe hängt da drüber, wie verändert sie vielleicht Thema Biodynamik, solche Themen, wo habe ich ein Fenster, ich meine, man macht es noch einfacher, wenn ich in einer Industriehalle bin, wie ist die beleuchtet, wenn die in der Schicht arbeitet, wie läuft die Beleuchtung dort, ne? Ist die 24 Stunden gleich oder nicht, und natürlich abends, wie sind meine Lichtumfelder zu Hause, wie verhalte ich mich da und wie gehe ich vielleicht auch mit Lichtquellen um, die in elektronischen Geräten sind, wobei auch da, jetzt sind wir natürlich in der Schlafwissenschaft drin, ich will jetzt nicht einen Monolog ewig halten, ich gehe von einem Thema zum anderen, aber das Blue-Light-Thema ist natürlich jetzt nicht so heiß, wie es ständig gekocht wird.
Mhm.
Also das entspannen wir uns alle mal, was die Lichtquellen in den Handys und so betrifft.
Okay, also es ist ein bisschen übertrieben.
Ja, da natürlich, es gab ja häufig, ich glaube, ich erinnere mich an Harvard, die mal rausgehauen haben, The Dark Side of the Blue Light, war so ein Paper. Und da sind natürlich viele drauf gegangen.
Mhm.
Und bis heute noch haben wir ja immer so dieses böse, böse Blue Light. Natürlich reagiert Melatonin auf Blue Light am empfindlichsten.
Mhm.
aber natürlich auch auf sehr starkes, helles Licht. Also das ist nicht nur blaues Licht. Also wenn ich ein Vollspektrum extrem hell mache, also der Klassiker, ich gehe nachts auf Toilette und mache genau Vollbeleuchtung an, dann haut es mir auch das Melatonin weg.
Ja.
Aber wenn wir Studien ansehen und wir vergleichen dann die Daten, also nehmen wir mal einen E-Reader oder ein Handy abends in der Hand, vergleichbar zu nichts, dann sehen wir Verschiebungen der Sleep-Onset, Latency, SOL, aber vielleicht von ein paar Minuten.
Ja.
Sobald das Handy ausgeschaltet wird oder der Reader, weil es ja relativ schwache Lichtquellen sind, kommt das Melatonin relativ schnell wieder zurück und bildet sich im Körper aus.
Okay.
So, im Vergleich, und jetzt kommen wir, jetzt heißt ja nicht, dass jetzt sage, jetzt sollen wir alle unsere Handys wieder nehmen und alle sollen die iPads. Im Endeffekt nehmen wir sie eh alle. Erzählt mir doch alle nichts. Ja? Ich meine, das ist ja immer das, was wir immer hören, immer, ja, legen wir es weg und alle mit ihren Sundown und was weiß ich was für Geschichten, ja. Aber am Ende des Tages hat jeder sein Handy im Bett, wenn du die Daten dir anschaust. Ne?
Ja.
Je jünger, desto häufiger liegt es nebendran und wird benutzt. Wichtig zu wissen ist natürlich, es gibt natürlich diese psychologischen Effekte, die Social Media auslöst.
Ja.
Ein Reel, nochmal ein Reel, geh nochmal da
das
drauf.
Das Gehirn wird konstant stimuliert.
Ja. Genau, dieser Dopamineffekt, ne? Belohnungseffekt. Und dieser Effekt ist wesentlich, natürlich je nach Personality, stark. Und der zieht dich da rein.
Ja.
Ja? Oder der Arbeitsdruck. Nochmal eine E-Mail abrufen.
Ja.
Nochmal eine E-Mail schnell beantworten. Also wie gehe ich damit um?
Ja.
Das sind für mich Dinge, die sind viel, viel herausragender, als jetzt zu sagen, ja, die Blue Lights. Ne? Also jeder
das
LED.
Das heißt, die Meditations-App auf dem Handy ist absolut kein Problem.
Also ich zum Beispiel, ich kann jetzt mal ein paar Geschichten erzählen. Ich selber, ich bin ja viel unterwegs, darf auch viel in Hotels schlafen.
Ja.
Und ich zum Beispiel, also keine Ahnung, jetzt vielleicht guckt Markus Lanz zu. Ich schalte abends Markus Lanz auf YouTube ein, lege das Ding her und sobald er losredet, 10 Minuten später schlafe ich ein. Top, top, ja. Noch besser, wenn es vielleicht, gibt es Maybrit Illner noch, und solche Themen, wunderbare für mich Einschlafdinger. Ja?
Ja.
Also es gibt nichts Besseres, Timer ran, 20 Minuten bin ich weg.
Ja.
Ja? Ich habe Patienten, Klienten, keine Ahnung, der eine, ich erinnere mich jetzt gerade mal so exemplarisch, eben so die Best of, ne? Der hatte sich immer, hat immer gesagt, also abends, wenn der dann unterwegs ist und kommt nicht runter, dann schaut er auf YouTube irgendwelche Leute an, die da in Sibirien nur mit so einem Rucksack rumrennen und dann irgendwie so eine Hütte bauen und da nachts mit Lagerfeuer ohne Ton, ne? Also gibt es gar keinen Ton in dem Video. Und das nimmt einen in eine andere Welt und beruhigt. Und der Nächste, keine Ahnung, der oder die Nächste. Whatever.
Mm.
Macht, was ihr wollt. Sollte natürlich euch im Endeffekt sympathisch nicht aktivieren, um jetzt wieder ein bisschen medizinischer zu werden.
Genau.
Sondern so ein bisschen auf dieses parasympathische
Das sollte das Nervensystem beruhigen.
Und wenn ich natürlich weiß, hey, ich bin vielleicht so ein bisschen, also ich neige auch so ein bisschen dazu, gerne mal mich zu verlieren.
Mm.
Das weiß ich von meiner eigenen Personality.
Mm.
Da muss ich halt ein bisschen mehr Acht drauf geben.
Mm. Aber du meinst in einem Social Media Rabbit Hole?
Zum Beispiel. Mm. Ja?
Ja.
Also wenn mich irgendwas interessiert, und man kennt ja auch das Phänomen, ne, wenn man mal so ein paar lustige Dinge, also ich bin ja so, humorvoller Mensch, ne? Und ich liebe ja auch so ganz einfache, dumme Reels. Ne?
Ja.
Und man weiß ja selber, wenn man dann einmal reinkommt, ne? Und man hat so ein paar gute, ne? Da kommen immer mehr gute. Ne?
Ja,
dann, heute habe ich einen Run, ne? Nochmal einen und nochmal einen und nochmal. Und dann lasse dich tot und dann ist Stunde vorbei.
Ja.
So, aber jetzt kommen wir zu einem anderen Phänomen. Jetzt gibt es aber Personengruppen und jetzt sind wir vor allem Jugendliche und Kinder, die sich halt nicht regulieren können.
Ja.
Das ist Teil des Erwachsenswerdens, dieser Regulationsprozess. Und dann sind wir natürlich in Social Media in einem Bereich, der heiß ist. Das ist immer aktuelle politische Lage im Übrigen.
Absolut.
Was machen wir denn da?
Genau.
Und ich meine, ich spreche jetzt so ein bisschen für mich und vielleicht in die Sleep Community rein und ich bin dann ein Hardliner.
Mm.
Also ich würde wirklich sagen, unter 16 brauchen wir da gar nichts mehr machen.
Ja,
ich vertraue da auch niemand, weil ich selber auch bei mir sehe, wenn ich manchmal abrutsche.
Mm.
Und ich bin jetzt.
Ja.
Also ich sehe aus wie...
ich wollte gerade sagen, du willst es uns gar nicht verraten,
ich will's
weil
gar
deine
nicht sagen,
Gene auf deiner
genau,
Seite
absolut,
sind.
Absolut, absolut, absolut. Nein, ich schlafe gut. Also nein, zurück. Also ich will sagen, mir fällt es manchmal selber schwer.
Ja.
Und man merkt es ja manchmal selber, aller Spaß beiseite, und dass man manchmal auch sich danach schlechter fühlt als davor.
Absolut.
Ja, und dann sagt, Mensch...
da sind wir, glaube ich, alle schon
so,
gewesen.
Und was für ein Shit.
Genau.
Und wenn man das natürlich... Ich habe jetzt, mein ältester Sohn ist jetzt 10.
Ja.
Und klar, der drückt natürlich, ne? Ist im Moment Gott sei Dank nur auf YouTube unterwegs und guckt sich da so seine Minecraft-Dinge an.
Ja.
Aber man merkt natürlich schon auch, wie er da schon bespielt wird.
Ja.
Und deshalb glaube ich einfach nicht, dass diese Zielgruppe sich selber so regulieren kann. Und schon, jetzt denkt man wieder aus der Bubble raus.
Ja.
Nicht jeder hat den Mama und den Papa, der sich so umsorgt und danach guckt.
Ja.
Wir haben einfach eine ganz, ganz große...
Da brauchst klare Regeln.
Ja, auch Kinder, die nicht geführt werden.
Mhm.
Ja, wo vielleicht entweder das Wissen nicht da ist, die Zeit nicht da ist. Ja, die werden halt mit dem Handy da einfach, macht, dann sind sie ruhig.
Ja.
So, und die müssen wir schützen. Es ist einfach, die müssen wir schützen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Und natürlich gibt es eine große Mega-Industrie. So, jetzt habe ich wieder 1000 Follower weniger. Ja, die natürlich diese Konsumstarke, ich meine, mein Sohn kommt mit Dingen daher, die er kaufen will, wo ich denke, die kenne ja mehr ich, die er dann irgendwie auf YouTube eingeblendet sieht.
Das die ist werden natürlich bespielt, ja.
So, und die sind nicht, glaube ich, ich bin jetzt kein Marketing-Chief O'Hara oder so, aber die sind nicht marketingrelevant.
Ja,
weil
absolut.
Weil sie gut Geld ausgeben.
Ja.
Und dann kommen wir in so ein Ding rein, weil dann zahlt es auf die Schlafqualität ein, auf das zweite Q, wir erinnern uns, Quantität, massiv ein.
Ja.
Ja? Massiv ein, weil, und das sehen wir ja dann, die schon verrückten frühen Schulzeiten, also wir in Baden-Württemberg sind ein bisschen später dran nach den Sommerferien. Und wenn man Kinder hat in dem Alter und man hat die nach 6 Wochen Sommerferien mal wieder in diesem Schulrhythmus, wie man die morgens rauspeitscht. Ne? Also das ist da geht ja mehr als Eltern, da fängt man, das ist ja unglaublich. Ja? Und wir haben jetzt noch das Glück, dass unsere Schulen fußläufig von zu Hause sind. Aber wenn ich an meine Kindheit denke, wir mussten dann noch irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Bus noch irgendwo hinfahren und gerade in Oberstufen, das ist eine Qual.
Das ist eine Qual,
warum wir so starr sind und warum wir nicht, ich meine auch nicht jeder, auch da toi toi toi, wir hatten in Plochingen eine Schule, die umgestellt hat. Es gibt mittlerweile vereinzelt immer wieder Leuchttürme.
Immer wieder Modelle, die
wo man einfach versucht,
laufen,
ich verstehe natürlich die Hindernisse, da hängt ganz viel da zusammen.
Ja.
Aber wir müssen es machen. Weil noch einmal, ich komme wieder zurück zu meinem Eingangsstatement, wir sind biologische Wesen.
Ja.
Und diese Biologie, die ist halt nun mal da und es hat nichts damit zu tun, früher und was weiß ich, mit Schleifen und das müssen wir und keine Ahnung, muss jeder mal durch.
Ja, die sollten wir respektieren.
Ja, die Welt Biologie. Hat sich geändert.
Ja.
Hat sich ein bisschen geändert, die Umstände haben sich auch ein bisschen geändert und wenn wir ein bisschen an den Schulstarts drehen könnten, dann wäre es ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem in den Oberstufen.
Ja.
Wobei auch unten, gucken wir in andere Länder, da funktioniert es doch auch. Ja, also es ist ja nicht nur, dass wir sind in Deutschland da ganz schön vorne mit dabei mit dem frühen Schulstart.
Ja, da könnten wir ein bisschen was dran machen.
Sollten wir.
Super wichtiges Thema. André, vielen, vielen Dank für diesen mega spannenden Ausflug in den Schlaf. Ich konnte extrem viel mitnehmen. Ich könnte eigentlich jetzt noch 2 Stunden weiterdrehen wahrscheinlich mit dir. Und ich glaube, ehrlich gesagt, du bist so begeisterungsfähig von dem Thema selber, dass du auch noch mitmachen würdest.
Wir haben einen kleinen Teil aufgenommen.
Wir haben einen kleinen Teil behandelt, genau. Aber auch dazu, wenn ihr euch irgendwelche ganz spezifischen Deep Dives zum Beispiel wünscht, schreibt mir auch gerne. Ich glaube, André kommt mich nochmal gerne in Berlin besuchen.
Wir sind öfters in der Hauptstadt.
Genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. André, es hat super viel Spaß gemacht.
Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Talk.
Schlaft alle schön.
Gutes Ende.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.